Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Am heutigen Karfreitag nehmen wir uns richtig viel Zeit, 2 Stunden im Gespräch mit einem der beliebtesten Deutschen, dem Journalisten Günther Jauch. Anfang März hatte er für uns Zeit, kurz bevor das Coronavirus unser aller Leben durcheinander bringen sollte. Wie stark, das haben wir an diesem Tag noch nicht geahnt. Günther Jauch hatte gerade mehrere Folgen von Wer wird Millionär vor Publikum aufgenommen. Auch das geht ja jetzt nicht mehr. Und wir wussten damals auch noch nicht, dass kurze Zeit später, nach 4 Jahren, tatsächlich wieder ein Mann als Millionär aus der Sendung rausgehen wird. Günther Jauch war inzwischen in großen Zeitungsanzeigen des Gesundheitsministeriums zu sehen mit dem Zitat: Ich bleib zu Hause, weil das Leben retten kann. Für RTL hat er an 3 Folgen der Quarantäne-WG teilgenommen mit Oliver Pocher und Thomas Gottschalk. Und auch sein neues Restaurant in Potsdam, das musste er auf unbestimmte Zeit schließen. Das ist also ein kleines Update zum heutigen 2-Stunden-Gespräch mit Günther Jauch. Herzlich willkommen, Herr Jauch.
Guten Morgen.
Das Gespräch zeichnen wir vor Ostern auf, aber schauen wir ruhig auf die Feiertage. Gibt es bei Ihnen bestimmte Rituale rund um Ostern?
Ja, die gibt es, wenn wir mal ganz profan anfangen, beim Essen. Es gibt ein überliefertes Rezept aus unserer Familie, dass also 20 bis 25 Eier hart vorgekocht werden. An Ostern sitzt man mit den Kindern zusammen und dann werden diese Eier gedätscht. Also die spitze Seite gegeneinander, 2 Eier, und die stumpfe Seite gegeneinander. Und dann wird geschaut, wer gewonnen hat, also wessen Ei am Ende am wenigsten zerstört ist. Dann wird das gepellt. Dann wird Eiweiß von Eigelb getrennt, dann kommen Essig und Öl dazu und Senf und Pfeffer und Salz und es wird zu so einer prickelnden Mischung vermatscht. Und dann muss man das Ganze praktisch in einem Biss runterschlucken und das macht dann ein wahnsinniges Prickeln im Hals und war immer eine große Nummer in unserer Familie, vor allen Dingen für die Kinder. Es gibt ein tragisches Ereignis, das ich mit Ostern verbinde. Ich hatte einen Hamster. Und der Hamster brach in der Nacht von Ostersonntag zu Ostermontag aus seinem Käfig aus und hat sich hergemacht über so kleine Schnapseier, also die mit Schnaps gefüllt waren, die meine Mutter gerne aß. Und dann fanden wir ihn am nächsten Morgen nicht und dann hing er sturzbetrunken hinterm Schrank. Und die Kinder weinten natürlich und es war große Aufregung. Dann musste mein Vater, ich glaube, es kostete damals 140 Mark, war ein halbes Vermögen, musste einen Tierarzt am Ostermontag holen, der dann diese Alkoholvergiftung feststellte und sagte, da sei bei diesem Hamster nichts mehr zu retten. Oh, der musste dann eingeschläfert werden.
Günther Jauch macht Hausfrauen und Metzger glücklich, Studenten und Professorinnen zu Millionären. Seit 20 Jahren erreicht er mit dem Fernsehquiz Wer wird Millionär? Rekordeinschaltquoten. Aber angefangen hat alles, wie immer wieder mal bei unseren Gästen hier im Funkhaus, Herr Jauch, als Sie 1975 mit 19 Jahren das erste Mal hier ins Haus gekommen sind, zum damaligen RIAS Berlin. Was war das für eine Situation?
Es war sogar noch etwas früher. Ich war 16 Jahre alt, also es ist fast 50 Jahre her. Da durfte ich hier als Läufer in den Sommerferien arbeiten. Das bedeutet, damals wurden ja die Meldungen, zum Beispiel der Deutschen Presseagentur und anderer Agenturen, die wurden noch vom Ticker abgerissen. Dann hat man sie gelesen und dann hat man sie sortiert nach Themen und hat sie dann den Redakteuren gebracht. Und zu diesem Zweck durfte ich auch immer an der Redaktionskonferenz teilnehmen. Hab deswegen ganz früh mitbekommen, oh, wie tickt so ein Radiosender? Was ist aktuell? Worüber wird diskutiert? Welche Kollegen achten sich gegenseitig und welche reden schlecht übereinander? Deswegen war das für mich eine absolut faszinierende Zeit. Ich konnte mit Redakteuren sprechen. Ich war da wohl gelitten. Das waren immer so fast die schönsten 6 Wochen im Jahr und danach war ich um gute 1000 Mark reicher und habe mir davon dann auch mit 16 Jahren mein erstes Moped gekauft.
Ach, toll. Und sind Sportreporter geworden. Wie kam das?
Na, ich interessierte mich schon immer für Sport und habe dann mal vorgesprochen hier bei Udo Hartwig, der damalige Sportchef, legendärer Boxkommentator. Sie hat gesagt, ja, dann mach das mal und lauf hier mal so mit. Und dann habe ich mich so unentbehrlich gemacht, auch als Mensch, der schnell mal ein Band geschnitten hat oder der assistiert hat, wenn die Tabelle schnell ausgerechnet werden musste während der Fußballsaison. Dann war demzufolge nach meiner Ausbildung an der Journalistenschule der Sportfunk, die Sportredaktion, Radio beim Bayerischen Rundfunk, meine erste Position.
Mhm, sind Sie bald hingewechselt? Zeitfunk, Jugendfunk kam viele Jahre zusammen mit Thomas Gottschalk. Da kommen wir später nochmal drauf, denn die ganz große Karriere, die verbinden wir natürlich mit dem Fernsehmann Günther Jauch, vom aktuellen Sportstudio über Stern TV bis hin zum ARD Polit-Talk aus dem Berliner Gasometer, vor allem aber eben als Moderator natürlich von Wer wird Millionär. Mit 20 Jahren sind Sie dort länger im Amt als die Kanzlerin. Warum nutzt sich dieses Format nicht ab?
Ich vermute, weil es so simpel ist. Sie schalten sich in die Sendung ein, sie verstehen sofort das Spielsystem von sich im Schwierigkeitsgrad steigernden Fragen. Sie können auch mal 20 Minuten aus der Sendung aussteigen. Das ist ja beim Spielfilm schwierig, da kriegen Sie danach die Handlung nicht mehr mit. Wenn Sie dann wieder dabei sind, sehen Sie, ach, da ist jetzt gerade einer, der ist bei der 2000-Euro-Frage. Und dass Sie natürlich die ganze Zeit mit einbezogen sind, indem sie ununterbrochen bei sich selber als Zuschauer checken, hätte ich das auch so gewusst oder hätte ich da versagt oder hätte ich da einen Joker gebraucht, und gleichzeitig natürlich der Unterhaltungswert, wie Menschen unter Stress geraten, wie sie dummes Zeug erzählen, wie sie wahnsinnig klug sind, wie sie am Anfang ganz verlegen wirken und am Ende befreit jubeln können, wie Menschen, die sich für besonders intelligent halten, entsetzlich abstürzen, andere wiederum, bei denen man sagt, ach, scheint eher ein schlichtes Gemüt zu sein, doch unter Umständen bis ganz nach oben kommen. Meine Schwiegermutter hat mal die Kandidaten, die da auflaufen, als gottesgroßer Zoo bezeichnet. Und so sehe ich das bis heute auch. Und diese ganze Melange ist etwas, was dazu führt, dass auch bei mir selber die Sendung noch nicht zu Abnutzungserscheinungen geführt hat.
Es ist ja nicht die einzige Quizshow im Fernsehen, aber eben mit Abstand die erfolgreichste. Die Leute sagen, heute gucke ich Jauch statt heute gucke ich Millionär. Ich bin dabei immer wieder gespannt darauf, eigentlich weniger wie die Kandidaten abschneiden, als wie sie drauf sind, wie sie gucken, wie ihr Gesicht sich öffnet oder zerknautscht, wie sie die Kandidaten aus der Reserve locken oder eben auch mal in die Schranken verweisen. Was macht Ihnen besonders Spaß dabei?
Ja, das macht mir Freude. Es gibt Menschen, die wünschen sich mich als ewig gerechten und gütigen Menschen. Das würde die Sendung wahnsinnig langweilig machen. Ja. Ich sage immer, ich bin da hart, aber ungerecht in der Sendung. Menschen, die mir vorwerfen, ich merke auch genau, wenn sie jemanden nicht mögen. Das ist auch durchaus so und das will ich auch einräumen. Wobei jeder auch immer die Chance hat, aus der Schublade, in der er vielleicht gerade steckt, dann auch wieder rauszuklettern und mich zu überraschen. Aber ich glaube, nur auf dem Wege können Sie die Sendung immer wieder anders, immer wieder neu, immer wieder interessant gestalten.
Haben Sie schon mal jemanden rausschmeißen wollen?
Ja, natürlich des Öfteren. Also am schlimmsten sind die, die einfach gerade keine Idee haben, was sie eigentlich antworten sollen, aber zu geizig sind, dann einen Joker einzusetzen und dann von mir erwarten, dass die Sendung in eine Art betreutes Gewinnen ausartet. Ach Herr Jauch, helfen Sie mir doch mal und ich brauche das Geld doch so dringend. Und das ist relativ öde, kommt aber auch immer seltener vor.
Sie müssen aber ja auch das Timing im Blick haben. Also gerade wenn sich das so dehnt, dass das nicht langweilig wird und die Leute umschalten und wegschalten.
Ja, Sie müssen eine Balance finden zwischen so jetzt mal weiter im Spiel und jetzt mal nach vorne kommen und aber gleichzeitig fühlen, ach, wann könnte da möglicherweise etwas Spannendes von einem Kandidaten kommen oder der erzählt eine lustige Geschichte oder er redet sich aus anderen Gründen um Kopf und Kragen in dem Moment. Das zu erfühlen und dann auch so weit auszureizen, dass es noch unterhaltsam ist, aber einem nicht auf die Nerven geht, das ist das, was ich in der Sendung jedes Mal versuche, was auch nicht immer gelingt.
Würden Sie sagen, die Sendung spiegelt, wie sich die Welt in den 20 Jahren verändert hat?
Zum Teil ja. Wenn Sie jungen Menschen heute Fragen stellen, die vor 25, 30 Jahren so zum klassischen Bildungskanon gehört haben, treffen Sie auf ein Schulterzucken, beziehungsweise da werden sofort alle Joker, die die Sendung hergibt, gezogen. Insofern muss man sich da tatsächlich immer anpassen. Die Digitalisierung hat da natürlich auch eine große Rolle gespielt. Es gibt viele Fragen, gerade auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung, wo ich merke, die könnte ich gar nicht beantworten. Und da lacht jeder 18-Jährige, der mir gegenüber sitzt. Insofern ist das aber auch völlig normal.
Und haben sich die Kandidaten verändert?
Am Anfang war es tatsächlich so, dass die Leute überhaupt nicht reflektiert haben, ob sie auch nur ansatzweise in der Lage wären, bei der Sendung mitzuhalten. Und da haben sich also wirklich Leute beworben, die buchstäblich gar nichts wussten. Das war zum Teil unterhaltsam, aber dann manchmal auch
unangenehm.
Erschütternd in gewisser Weise und auch schade, weil die Leute natürlich vor einem Millionenpublikum dann erst recht doch ein bisschen dumm dastanden. Und da musste man sie zum Teil in die Aufgabe, wenn 4.000 oder 8.000 Euro erreicht haben, dass sie in der Sendung aufgeben, musste man sie regelrecht reinreden, damit das eben nicht völlig schief ging. Und heute können die Leute die Sendung natürlich gut einschätzen. Also die haben die dann im Zweifelsfall schon 200 Mal gesehen.
Schon 200 Mal geübt?
Ja, haben auch geübt. Es gibt ja dann auch diverse im Netz, können sie ja rauf und runter alle Fragen schon mal üben. Das heißt, sie haben sich auch formal, am Anfang werden ja Sprichwörter abgefragt und gibt so Wortspiele mit der Sprache. Das haben die dann schon ganz gut drauf und sind eigentlich ganz gut vorbereitet.
Die Geburtsurkunde von Günther Jauch ist 1956 datiert, in Münster aufgewachsen. Herr Jauch, sind Sie aber in West-Berlin, in Lichterfelde, als ältester von drei oder zwei Geschwistern?
Noch zwei Geschwister, also insgesamt waren wir drei.
Brüderlein und Schwesterlein?
Ja.
Wurden bei Ihnen zu Hause damals auch Fernsehrateshows geguckt?
Wir bekamen, glaube ich, den ersten Fernseher, so, da war natürlich noch schwarz-weiß, ja, Mitte, Ende der 60er Jahre. Also meine Eltern waren keine großen Showgucker. Ich kann mich erinnern so an die Klassiker Lassie, Flipper, Daktari, Rauchende Colts am Fuß der Blauen Berge, Bonanza.
Habe ich auch alles geguckt.
Ja, das ging so in die Richtung. Und Sportschau dann natürlich, also alles, was mit Sport und Fußball zu tun hatte.
Und wann fing das an, dass Sie sich von so einer Art Familienspaß zurückgezogen haben?
Ich war relativ aktiv in der Kirchengemeinde. Ich war Ministrant, Pfadfinder. Das hört sich jetzt frommer an, als es dann tatsächlich war. Wir sind da auch ordentlich um die Häuser gezogen. Ja, ich hatte dann auch so meine Zeit, so mit zwischen 16 und 18 habe ich so 30 Zigaretten am Tag geraucht.
Ehrlich?
Selbstgedrehte, ja. Meine Haare gingen bis auf die Schultern. Ich habe gegen den Willen meiner Eltern das Motorrad durchgesetzt, was mit 16 Jahren fast 100 km/h schnell war, was auch speziell im Winter, ich bin das also Tag und Nacht gefahren, was auch im Winter zum Teil nicht ungefährlich war. Insofern, ja, war das so eine semi-aufmüpfige Zeit zu Beginn der 70er Jahre, wo natürlich jeder versuchte, wie den 68ern nachzuschluffen im grünen Parker und mit irgendwelchen Räucherstäbchen, die dann ab 19 Uhr entzündet wurden.
Gymnasium Steglitz, altsprachlich, humanistisch, das Häse ab der 5. Klasse in Berlin ungewöhnlich. Waren Sie so ein guter Grundschüler?
Ja, ich war ein ordentlicher.
Weil sonst passiert das ja selten in
Berlin. Ja, ich war ein ordentlicher Grundschüler, der sich tatsächlich dann irgendwann gelangweilt hat. Nichtsdestotrotz die 4. Klasse mit der Nadelarbeitsnote mangelhaft abgeschlossen hatte. Und meine Eltern hätten mich gerne aufs Canisius-Kolleg getan, aber da war einfach dann der Weg von Lichterfelde ein bisschen zu weit und das wollten sie mir dann doch nicht zumuten. Und dann gab es das Gymnasium Steglitz. Für mich erstmal einen, in Anführungsstrichen, Kulturschock, weil ich sofort zwei Noten schlechter wurde. Und Latein, Mathematik, später dann Griechisch, Physik, Chemie ohnehin waren für mich doch Fächer, die waren sehr mühsam. Die interessierten mich zum Teil nur peripher und ich war ab dem Moment, als ich auf der Schule war, ein nur noch mittelmäßiger Schüler.
Da kam jetzt dieses zerknautschte Günther Jauch-Gesicht gerade zum Einsatz.
Ich fand die Schule okay. Ich wusste auch, dass man die absolvieren muss. und bin dann tatsächlich wie ein Pferd, das genau weiß, wie hoch es springen muss, um gerade über die Hürden zu kommen. So bin ich dann auch durch die Schule gegangen. Also ich habe zugesehen, dass ich nie sitzen geblieben bin, denn dann hätte ich ja ein Jahr länger gehen müssen. Ich habe zugesehen, dass meine Eltern mich nicht dauernd genervt haben, weil ich vielleicht 4 oder 4- in irgendwelchen Fächern stand, sondern habe ich zugesehen, dass ich irgendwie so eine schwache 3 hatte. Dann war ich ungefährdet, musste aber nicht wahnsinnig viel arbeiten, um womöglich eine 2 oder eine 1 zu haben. Es gab Ausnahmen. Das war im Grunde Geschichte und Deutsch. Mhm. Das war auch einem Lehrer geschuldet, den ich ganz toll fand, der der beste Lehrer in meiner gesamten Schulzeit war. Und das war der Vater des heutigen Bestseller-Autors Fitzek.
Ach.
Der war eben so mein Deutschlehrer und der hat so in dieser schweren Zeit, in Anführungsstrichen, dann auf dem Zeugnis geschrieben, Günther neigt noch immer zu spontanen Gefühlsausbrüchen, ist aber stärker als früher um Kontrolle seiner Gefühle bemüht. Der hat es ganz gut getroffen.
Ihr Vater, Herr Jauch, Ernst Alfred Jauch, war ja auch Journalist. Er hat das Westberliner Büro der katholischen Nachrichtenagentur geleitet. Was für ein Typ Journalist war er?
Oh, einer, der das sehr ernst genommen hat, der gleichzeitig tief im katholischen Glauben verwurzelt war und der in seiner Eigenschaft als Journalist und Publizist an der Kirche gelitten hat. Weil die katholische Kirche natürlich nun nicht das Fanal der Offenheit, der Publizität, der Transparenz gewesen ist, sondern natürlich immer defensiv agiert hat. Nee, da reden wir mal noch nicht drüber. Nee, die Meldung halten wir mal noch zurück. Nee, diese personelle Änderung. So. Und er wusste dann sehr viel. Er wollte das auch durchaus konstruktiv in die Welt hinaustragen und wurde da doch mehr als einmal eingebremst. Und das hat eigentlich speziell die Mittagessen bei uns zu Hause, hat das immer als Klage begleitet. Mhm. Er hat das tapfer ertragen, aber ich glaube, er wäre gern journalistisch deutlich angriffslustiger gewesen, als das nun ausgerechnet in einer von den deutschen Bischöfen finanzierten Nachrichtenagentur möglich war.
Mhm. Für das aufgeheizte Jahr 1968 waren Sie mit 12 noch zu klein, aber die 70er Jahre waren ja auch keine ruhige Zeit, also geprägt vom RAF-Terrorismus. Heroin in West-Berlin war ein Riesenthema, Wolf Biermann und Manfred Krug verlassen die DDR, Willy Brandt tritt zurück. Sie waren bis 1976 in Berlin. Was hat Sie in dieser Zeit besonders umgetrieben, vielleicht auch politisiert?
Also mein Vater hat mich, wenn er zum Beispiel über Vietnam-Demonstrationen berichtet hat, hat er mich immer mitgenommen. Mhm. Also ich habe diese Ho-Ho-Ho-Chi-Minh-Geschichten alle mitbekommen. Ich war sehr viel in der DDR, weil die damalige DDR zum Berichtsgebiet meines Vaters mit dazugehörte. Mhm. Dazu kam noch, dass wir dann relativ nah an der Grenze aufwuchsen. Deswegen also die Mauer, die deutsche Teilung, ein Ostdeutschland und ein Westdeutschland, ein Ostberlin und ein Westberlin. Das war mir besonders vertraut. Und dann sind wir wieder hier bei diesem Gebäude. Ich war ein fanatischer Radiohörer, habe sehr früh ein Transistorradio geschenkt bekommen. Man hätte sich ja aufteilen können zwischen RIAS und SFB, aber ich habe ausschließlich RIAS gehört. Mhm. Also ich kannte alle Stimmen vom RIAS. Es gab hier Nachrichtensprecher, die Anführungsstrichen bei DDR, indem sie DDR sagten, so herrlich mitsprechen konnten. Habe ich viel über Sprache gelernt, habe Hörspiele gehört, war begeistert von Hans Rosenthal und seinen Shows, die er im Radio gemacht hat. Also ich war ein echtes Kind des Radios und ich glaube auch ein guter Teil meiner politischen Sozialisierung hat übers Radio funktioniert. Mhm.
Sie haben jetzt schon die Teilung angesprochen. Als die Mauer fiel, waren Sie nicht in Berlin.
Nein, meine früheste Erinnerung an das noch offene Brandenburger Tor war, als ich 5 Jahre alt war, da war mein Vater mit mir da durchgegangen. Dann eben der Mauerbau. Ich kannte eben nichts anderes als Westberliner Kind. Bin dann auf die Deutsche Journalistenschule nach München gegangen und am 9. November 1989 war ich eben in München, habe fasziniert vom Fernseher gesessen. Mir war klar, ich möchte so schnell wie möglich nach Berlin, wollte mit dem Auto dahin, war unsere erste Tochter, war gerade ein halbes Jahr alt. Meine Frau sagte, das Kind dann nachts, die lange Fahrt. Und Habe ich gesagt, aber nur wenn du mir versprichst, dass wir am nächsten Morgen sofort das erste Flugzeug nehmen. Mhm. Das hat sie mir versprochen und dann sind wir eingetaucht hier. Ich hatte mehrere Tage frei zu der Zeit, sind wir dann eingetaucht, 4-5 Tage hier in das, was alle nur mit dem Wort Wahnsinn umschrieben haben.
Herr Jauch, Sie haben uns Musik mitgebracht, Musik, die Sie besonders mögen. Die können Sie ja, habe ich gedacht, eigentlich auch selbst anmoderieren. Also aufgelegt haben wir jetzt Sting.
Von Sting gefällt mir eigentlich gar nicht so viel, aber dieses Fields of Gold, da stelle ich mir Weizenfelder vor, totale Naturverbundenheit. Und er hat so eine souveräne Ruhe, mit der er dieses Lied singt. Und ich finde es einfach eine herrliche Melodie.
She took her love for to gaze a while upon the fields of Bali. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of Bali? We'll forget the sun jealous sky as we lie in fields of gold. See the west wind move like a lover's soul upon the fields of Bali. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. Promises lightly, and there have been some that I've broken. But I swear, in the days still left, we walk in fields of gold. We walk in fields of gold.
Fields of Gold von Sting, das ist Musik, die Günther Jauch heute mitgebracht hat. Sting, der soll wie Sie auch guten Wein anbauen in der Toskana.
Stimmt, ja.
Aber ich sage mal, über Wein reden wir ein bisschen ausführlicher später, so mehr in Richtung Mittagessen. Ich würde jetzt gern noch bei dem jungen Günther Jauch bleiben, der den Wein vielleicht zunächst als Messdiener eingeschenkt hat. Sie haben vorhin gesagt, Sie waren Messdiener. Gehörte das zu Ihren Aufgaben?
Ja, sicherlich. Also man musste sich da hocharbeiten. Am Anfang war man nur so Kerzenträger und dann am Ende, entweder durfte man das Kreuz tragen, das war eine besondere Aufgabe, oder Weihrauch. Weihrauch konnte man dann in der Kirche auch, je nachdem, wie man das entsprechend geschwenkt hat, konnte man Menschen in Ohnmacht versetzen, zumindest in den ersten Reihen. Oder man konnte das Ding zum Glühen bringen, was dann auch nicht besonders gutiert wurde. Also es gab Möglichkeiten, selbst bei einem Gottesdienst zumindest diskret über die Stränge zu schlagen.
Viele prominente Fernsehleute waren Messdiener. Harald Schmidt hat uns neulich davon erzählt hier. Auch Thomas Gottschalk war Ministrant, Habe Kerkeling, Markus Lanz, Bruno Jonas, viele. Im protestantischen West-Berlin, Sonntag früh um 7 in die Messe. Haben Sie es gerne gemacht?
Man hat die Frage nicht gestellt. Man war Ministrant, das ist ja Dienst im eigentlichen Sinne des Wortes. Und da gab es einen Plan und man konnte sich beschweren, wenn man 3 Sonntage hintereinander morgens um 7 eingeteilt wurde, was speziell im Winter schon hart war. Und es wurde versucht, das eben gerecht zu verteilen. Aber es kam damals noch dazu, dass man nüchtern bleiben sollte vor der Heiligen Messe. Das war allerdings tatsächlich schwierig. Ich weiß auch, dass es mal eine Fronleichnamsprozession gegeben hat bei brütender Hitze. Und da bin ich tatsächlich auch umgefallen. Waren dann aber hilfreiche Damen, die mit ihren 47-11 Fläschchen kamen, die mich dann wiederbelebt haben.
Was hat Sie in der Kirche erreicht?
Es ist schwer zu sagen, wenn Sie von Haus aus das schon so mitbekommen haben.
Das wurde gelebt zu Hause auch.
Ja, wenn das Erweckungserlebnis im Grunde nicht von außen kommen musste, sondern wenn das einfach so dazugehörte, wenn Sie gleichzeitig ein Umfeld in der Kirche erfahren haben, das Ihnen da gefallen hat. Also das ist ja zum Beispiel rückwirkend gesehen auch die Zeit gewesen, wo es den Missbrauch gegeben hat. Also gerade eben, wenn wir auch vom Canisius-Kolleg geredet hatten, da nahm das Ganze ja seinen Anfang. Und da habe ich nicht einmal ansatzweise solche Erfahrungen gehabt. Ich hatte damals einen Kaplan, der dann auch Pfarrer wurde, dem ich jetzt seit über 50 Jahren eng verbunden bin. Wir sehen uns immer noch regelmäßig. Der ist jetzt weit über 80. Das war immer auch eine schöne Gemeinschaft, auch mit den Pfadfindern. Und deswegen habe ich aus der Kirche viel, viel Tröstliches, viel Verbindendes, viel Positives mitgenommen.
Aber jetzt im Nachhinein, als das alles aufgedeckt wurde, diese Missbrauchsskandale, hat das Ihren Blick auf die damalige Zeit und auf die Kirche verändert?
Ja, also, dass das Bodenpersonal des lieben Gottes fehlbar ist, das ist natürlich eine Binsenweisheit, dass es solche Ausmaße hatte und so viele Menschen unter Umständen natürlich auch dauerhaft von der Kirche weggetrieben hat und auch ein grundsätzliches Misstrauen da hervorgerufen hat. Das ist natürlich ein immenser Kollateralschaden, wobei natürlich im Blickpunkt steht, was die Opfer erlitten haben und wie die zum Teil natürlich für ihr ganzes Leben traumatisiert worden sind. Das ist ganz furchtbar und daran leiden die Betroffenen, aber ich glaube, dass die Kirche daran auch leidet. Sie bemüht sich um Reparatur, aber ich verstehe auch, dass es natürlich heißt, es ist nie genug.
Ich habe eben gefragt, was sie in der Kirche erreicht hat. Das war ja anscheinend auch die Musik. Zumindest haben sie auf ihrer Playlist, die sie mitgebracht haben, auch ihr Lieblingskirchenlied. Ein Haus voll Glorie schauet. Ja. Was verbinden Sie damit?
Ja, das war meistens das letzte Lied während einer Messe. Und das sollte so die Freude ausdrücken und die Lobpreisung des Herrn. Und da merkte man auch, dass alle in der Kirche nochmal einen Zahn zugelegt haben. Da wurden alle nochmal lauter. Es war zum Teil auch die Erleichterung, dass unter Umständen eine 1,5-Stunden-Messe jetzt nun auch ihr Ende gefunden hat und man gen heimischen Mittagstisch wieder ziehen konnte. Das habe ich mitbekommen, dass dieses Lied voller Inbrunst gesungen wurde.
Gehen Sie in die Kirche regelmäßig?
lange nicht mehr so regelmäßig wie früher. Das ist also ein Defizit, das ich mir anrechnen musste. Könnte da jetzt auch viele Ausreden finden. Aber nein, lange nicht mehr so regelmäßig wie früher als Kind.
Gibt es eine Lieblingskirche? Potsdam, wo Sie leben, hat ja sehr schöne Kirchen.
Ja, das ist ausgerechnet eine evangelische Kirche. Das ist die Friedenskirche am Schloss Sanssouci.
Da haben Sie auch geheiratet, ne?
Da, ja, Sie kennen sich aus. Ja, da haben wir auch geheiratet. Und die Kirche hat eine ganz besondere Schlichtheit. Und wer so zwischen Berlin und Potsdam unterwegs ist, die Heilandskirche in Sacro. Eine Kirche, die früher im Todesstreifen stand, mittendrin, geplündert wurde und eigentlich auch gesprengt werden sollte. Und unter anderem durch die diskrete Hilfe des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker tatsächlich mit Westgeldern davor bewahrt wurde, dass sie völlig in sich zusammenfiel und heute auch ein sehr schlichtes, aber faszinierendes Schmuckstück direkt auf der ehemaligen Grenze zwischen Ost und West bildet.
Sie haben sich vor rund 10 Jahren stark engagiert in dieser Initiative Pro Reli. Die wollte in Berlin Wahlfreiheit erreichen zwischen Ethik und Religionsunterricht, ist damit aber nicht durchgekommen. Religiöse Erziehung scheint Ihnen nach wie vor wichtig zu sein?
Im Religionsunterricht wird ja nicht so ein klassisches Pensum durchgegangen, sondern da beschäftigt man sich mal mit den Fragen der Zeit. Man spricht soziale Probleme an. Man hat einfach mal die Möglichkeit, Dinge ganz anders zu spiegeln, als das sonst im Schulalltag der Fall ist. Und ich habe das als durchaus bereichernd empfunden. Ich hatte auch eine Zeit, gerade so mit 15, 16, da habe ich mich aus Protest, weil ich mit dem Religionslehrer nicht einverstanden war, habe ich mich abgemeldet. War für meinen Vater sehr schwierig, aber er hat es zugelassen. Er musste es auch, weil man ab 14 religionsmündig war. Und bin dann später wieder eingetreten und habe in dem Fach eigentlich immer sehr gerne mit diskutiert. Und also entweder hatte ich mich abgemeldet oder ich stand dann da auch 1 oder 2, weil ich das immer interessant fand.
Keinen Oscar, aber viele andere Preise hat Günther Jauch im Lauf seiner Karriere bekommen. Alle wichtigen deutschen Medienpreise, zum Teil doppelt und dreifach. Bester Sportmoderator, bester Show- und Talkmaster, aber auch Krawattenmann des Jahres. Heute tragen Sie keine.
Ja, vergessen Sie es.
Persönlichkeitsmarke des Jahres und zuletzt Gastronom des Jahres. Und davor, Herr Jauch, auch schon mal einen Radiopreis gewonnen?
Ja, ich habe den Nachwuchspreis der ARD Kurt-Magnus-Preis, da war ich noch sehr jung. Sonst, ich kriege diese Preise ehrlich gesagt nicht mehr zusammen. Es sind schreckliche Staubfänger. Zum Teil sind sie auch furchtbar hässlich. Wenn ich sie gewonnen habe, dürfen sie ein halbes Jahr bei mir irgendwo im Zimmer stehen. Danach kommen sie unweigerlich in eine Umzugskiste und fristen ein erbärmliches, dunkles Dasein in der Garage.
Och. Sie haben uns ja schon von Ihrer Liebe zum Radio erzählt. Warum haben Sie eigentlich keinen Podcast? Das ist ja das neue Radio sozusagen. Hat doch heute jeder.
Ja, hat jeder. Es hat ja auch nahezu jeder Facebook. Es ist ja auch nahezu jeder bei Insta. Es twittert ja auch jeder. Ich will das gar nicht abwerten. Das sind alles wichtige Kommunikationsformen heute. Ich habe für mich persönlich festgestellt, mir fehlt einfach die Zeit. Mir fehlt die Zeit, das alles von anderen zu konsumieren, indem ich da ein entsprechender Follower bin. Und mir fehlt erst recht die Zeit, das selber auch noch zu produzieren. Vielleicht ändert sich das mal, aber im Moment wäre mir das einfach zu viel und partiell auch, muss ich zugeben, vertane Zeit.
Ihre Hochzeit im Radio, das waren die 80er beim Bayerischen Rundfunk, Bayern 3, erst auch in der Sportredaktion. Mussten Sie sich da anfangs als Preuße beweisen, migrieren, integrieren?
Ja, es war schwierig. Ich habe die Bayern zum Teil vom Dialekt her gar nicht verstanden, weil mir die Region auch fremd war. Bin dann auch entsprechend aufgezogen worden, wollte natürlich dann auch sprechen beim Radio, habe dann bei einer Oktoberfest-Reportage davon gesprochen, dass man jetzt da ein Händel essen könnte. Und Händel ist aber der Komponist und Händel heißt es natürlich. Und dass sie auch nicht Ruhpolding sagen dürfen, sondern dass das Ruhpolding heißt, musste ich auch erst schmerzvoll lernen. Also ich habe mich in Bayern wirklich richtig einarbeiten müssen, auch in den Dialekt, in die Mentalität, in dem Fall auch in die Stadt München und die sie umgebende Landschaft. Bin mittlerweile ein großer Fan von Bayern und wenn meine Frau und ich entscheiden können, wenn wir einen Städteausflug machen, der irgendwie schnell gehen soll, wo wir uns dann wieder ganz zu Hause fühlen, dann fahren wir tatsächlich nach München.
Naja. Sie wollten dann irgendwann raus aus dieser Sportschublade.
Ich habe Sportredaktionen, glaube ich, auch nur so um die zweieinhalb Jahre gemacht. Mich hat das Aktuelle immer gereizt. Das war dann der sogenannte Zeitfunk, wo man alles machen konnte, alles, was irgendwie interessant war. Und ich habe denen dann immer schon zu meiner Sportfunkzeit immer Beiträge zugeliefert, um zu zeigen und aufzuzeigen, hier, ich kann das, ich will das. Und das war auch eine glückliche Zeit, bis mir das dann auch wieder, ja, langweilig will ich nicht sagen, aber ich wollte dann raus, ich wollte gerne ins Ausland. Mhm. Wollte Auslandskorrespondent werden, London, da war ein Platz frei beim Bayerischen Rundfunk und das hatten sie mir versprochen. Und dann haben sie aber doch, wie zuweilen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, einen genommen, der ihnen unbequem war, den sie loswerden wollten und den haben sie dann vorgezogen. Und darüber war ich dann so enttäuscht, dass ich mit Kündigung gedroht hatte, gesagt habe, dann mag ich nicht mehr. Und dann haben sie gesagt, ja gut, also du könntest Korrespondent in Bonn werden. Hm. Helmut Kohl war gerade an die Macht gekommen und einige SPD-nahe Kommentatoren hatten dann da keine Lust mehr zu bleiben. Und dann habe ich gesagt, ach ja. Das klingt spannend, das mache ich. Und das habe ich dann auch einige Jahre gemacht und war für mich auch eine glückliche Zeit, habe ich sehr viel gelernt.
Thomas Gottschalk war, glaube ich, schon vor Ihnen beim Bayerischen Rundfunk. War das ein Vorbild?
In gewisser Weise ja, weil er für meine Ohren ein absoluter Radiorevolutionär war. Der sprach anders, der ging anders mit Zuschauern um, mit Studiogästen. Der hatte so gar nicht dieses, meine Damen und Herren, Sie hören Bayern 1 zunächst, die Nachrichten. Also dieses etwas aufgesetzte, gravitätische, missionarische, verkündende, das ging ihm völlig ab. Der war für mich eine akustische Offenbarung, als ich den das erste Mal im Radio gehört habe.
Was haben Sie gemacht, um auf sich aufmerksam zu machen?
Ich bin hingegangen und habe gesagt, du, pass auf, kann ich dir mal ein Thema anbieten? Immer wenn ich vor einer Diskothek stehe, lassen die mich nicht rein und das könnte ich alles mal auf Band aufnehmen und über Türsteher können wir doch mal was machen und so. Ja, mach das mal, komm mal vorbei. Und dann habe ich ihm ununterbrochen wie Sauerbier irgendwelche Themen und Dinge und Reportagen von mir angeboten und so haben wir uns näher kennen und, fast hätte ich gesagt, lieben gelernt.
In den 80ern, da gab es ja so die B3-Radioshow. Gottschalk moderierte mittags von 2 bis 4, glaube ich, sie direkt im Anschluss. Mhm. Und dazwischen gab es so eine legendären Übergaben, manchmal ein Geplänkel von mehreren Minuten. Was war da die Idee?
Na, die Idee war, dass Thomas Gottschalk, der alle Dallas- und Denver-Sendungen am Vorabend gesehen hatte, auf mich traf, der doch darauf hinwies, dass also die jüngste Initiative des russischen Außenministers Schewardnadze doch jetzt von besonderer Wichtigkeit sei. Und Gottschalk, der schon den Namen Schewardnadze nur schwer aussprechen konnte, das führte dann regelmäßig dazu, dass da zwei Welten aufeinander prallten und das haben wir lustvoll miteinander ausgetobt. Er war immer der Witzigere, ich war immer der einen Tick Informiertere und dieses Duo hat eigentlich immer gut funktioniert.
In dieser Zeit beim BR hat Ihnen die CSU manchmal das Leben schwer gemacht?
Ja, das hat sie. Weil sie doch den Anspruch hatte, da immer reinzureden, zwar mehr ins Fernsehen als ins Radio. Ich habe das gemerkt, als ich das Angebot bekam, zweiter Mann beim Heute-Journal des ZDF zu werden. Mhm. War da ganz jung, aber die wollten mich da unbedingt haben. Das war der damalige Chef Ruprecht Eser. Das hätte ich natürlich für mein Leben gerne gemacht. Und dann sind wir immer so in Kontakt geblieben. Dann hörte ich auf einmal längere Zeit nichts mehr. Und dann teilte er mir mit, es täte ihm furchtbar leid, aber die CSU würde da nicht mitziehen. Ich sage, ja, wie, was? Ja, bei dem Posten, weil er, Eser, als Chef, als SPD-nah gelten würde, würde die CSU da das letzte Wort haben. Und da sei ich nicht durchsetzbar. Er dachte, weil ich vom Bayerischen Rundfunk käme, wäre ich durchsetzbar, aber ich sei denen doch als relativ unbotmäßig dort aufgefallen. Und dann haben sie einen dort installiert, dem sie zugetraut haben, dass er eher ihre Stimme dort im ZDF dann auch zu Gehör bringen könnte. Das war Sigmund Gottlieb. Und so kam es, dass ich beim Bayerischen Rundfunk Radio blieb und er dann zum ZDF ging.
Aber Edmund Stoiber hat Sie später mal für den, ich glaube, Bayerischen Fernsehpreis vorgeschlagen.
Ja, aber das habe ich ihm dann während der Preisverleihung auch unter die Nase gehalten, dass er uns speziell bei unserer Jugendsendung Live aus dem Alabama das Leben damals doch sehr schwer gemacht hat.
Und an meiner Seite ist für eine weitere Stunde Günther Jauch. Das Gespräch haben wir Anfang März aufgezeichnet, an einem Tag, an dem wir uns zwar nicht mehr per Handschlag begrüßt haben, aber ansonsten alles noch wie gewohnt lief im Leben vor Corona. Es gibt noch viel zu reden über Günther Jauchs Fernsehkarriere, sein Mäzenatentum in Potsdam, sein Weingut an der Saar und sein neues Restaurant in Potsdam mit dem Sternekoch Tim Raue. Herr Jauch, was ist Ihnen davon im Moment am liebsten?
Och, macht mir alles Freude. Fernsehen kenne ich natürlich jetzt, da weiß ich, wie das einigermaßen läuft. Das Weingut habe ich jetzt seit 10 Jahren, habe ich auch viel gelernt. Restaurant ist tatsächlich im Moment noch Neuland für mich.
Deutschlandfunk Kultur, heute im 2-Stunden-Gespräch mit Günther Jauch. Wir haben schon über seine frühe Zusammenarbeit mit Thomas Gottschalk beim Radio gesprochen. Auch während der Fernsehkarriere haben sich Ihre Wege häufiger gekreuzt, oder?
Ja, das ist so. Das kam natürlich dadurch zustande, dass er, ich glaube, es war 1982, von Frank Elstner Wetten, dass übernommen hat. Und dadurch ergab sich eine Vakanz bei seiner Sendung Nasiste. Nee, na sowas hieß seine Sendung. Und da fragte dann das ZDF, ob ich diese Sendung nicht übernehmen könnte, die dann umgewidmet wurde in Nasiste.
Gab es da auch mal sowas wie Konkurrenz?
Eigentlich zwischen uns nie. Das lag aber auch daran, liegt es im Grunde bis heute, dass ich ihn immer als die... Er war für mich immer eine Instanz. Er war immer schlagfertiger als ich. Er war immer witziger als ich. Er war irgendwie auch immer lebensfroher als ich. Von ihm habe ich wirklich sehr viel gelernt. Und deswegen war die Rangfolge zwischen uns schon von mir aus gesehen immer klar. Dass ich mich von ihm dann schon auch emanzipiert habe und wir dann zum Teil völlig unterschiedliche Äcker bearbeitet haben, das war gut so. Und das hat uns beiden dann, glaube ich, auch geholfen und hat eben unserer Freundschaft auch nie einen Abbruch getan.
Das große Sprungbrett im Fernsehen war 1988 die Moderation des aktuellen Sportstudios. Damals haben Sie Harry Valerien abgelöst, eine Legende. Mhm. Hatten Sie Schiss?
Ja, ja. Für mich, weil das auch schon in Kindertagen die Sendung war, die ich entweder nicht sehen durfte, weil sie so spät kam, oder dann immer nur die ersten 20 Minuten.
22 Uhr oder so, ne?
Ja, ging das los. Und das war für mich, also, ja, es war eine der tollsten und größten Sendungen überhaupt. Und dass mir das angetragen wurde als Nachfolger von Harry Valerien, da war ich sehr stolz einerseits, aber hatte auch einen mächtigen Bammel.
Es hat großen Spaß gemacht, in Vorbereitung auf diese Sendung heute noch mal so ein paar Glanzstücke von Ihnen anzugucken und anzuhören. Zum Beispiel eine Fußballreportage vom 1. April 1998. Das war kein April-Scherz, sondern eine reale Überraschung. Für die Nachgeborenen erzählt Herr Jauch, was war damals passiert?
Ich glaube, es war ein Halbfinale in der Champions League im legendären Bernabeu-Stadion in Madrid.
Real Madrid gegen Borussia Dortmund.
Gegen Borussia Dortmund, und Kommentator war Marcel Reif und ich war der Moderator der Sendung. Und unmittelbar bevor es losgehen sollte, fiel auf einmal in dem Stadion ein Tor um. Das ist zwar ungewöhnlich und da konnte man dann drüber schmunzeln, aber im Allgemeinen ist dann irgendwo ein Ersatztor vorhanden. Und da brach aber Panik aus in dem Stadion. Verzweifelte Menschen mit irgendwelchen nutzlosen Werkzeugen versuchten sich an diesem Tor. Und es war eben kein Ersatztor da. Und RTL hatte im Grunde die Frechheit, uns da immer weiter auf dem Sender zu lassen. Ich dachte, die retten uns, indem sie irgendeine Serie einspielen oder
haben sie irgendwas nicht. Sie mussten weiterreden und das hören wir uns jetzt mal an.
Für alle die, die nicht rechtzeitig eingeschaltet haben, sie haben etwas verpasst. Das erste Tor ist schon gefallen. Dies passierte unmittelbar vor Spielbeginn. Und jetzt müssen spanische Heimwerker schnell ein neues Tor schnitzen. Genau, links rum, rechts rum.
Leute, es glaubt uns kein Mensch, was wir zur besten Sendezeit
hier gezwungen sind, das anzubieten.
Es gab ja, glaube ich, mal diese Übertragung, wo ein Testbild stundenlang lief, hatte ordentliche Einschaltquoten.
Schau, der Mann in dem dunklen Anzug ist gut. Guck, in der Mitte der. Direkt in der Mitte der, mit der dunklen Krawatte. Ja. Der das Ganze leitet jetzt. Aha. Achtung, schau. Das ist einer von der UEFA.
Oder der ist ganz unwichtig und trägt einfach nur irgendwas hin und her.
Ja, wenn er ein Tor tragen würde, wäre nicht schlecht.
Die was? Wir brauchen unbedingt ein schnelles Tor.
Ja. Das würde dem Spiel gut tun. Ja. Der Satz. Oh. Noch nie hätte ein Tor einem Spiel gut getan wie heute hier. Früh oder
ein
spät,
frühes, aber ein ganz frühes
ganz
Tor.
Früh. Oh Gott.
Ja, auch sie mussten das 76 Minuten lang durchhalten.
Es war furchtbar. Es war furchtbar. Wir haben uns irgendwie auch geschämt und dachten, das ist das Schrecklichste, was wir je erlebt haben. Und merkten aber, dass schon beim Rückflug am nächsten Tag Leute den Daumen hoch machten und sagten, oh, meine Bekannten haben es alle gesehen und die fanden das lustig. Und dann stellte sich raus, dass diese verzweifelten 76 Minuten über 13 Millionen Leute gesehen hatten und das Spiel am Ende nur noch 9. Also das heißt, dieser Quark, dieser gequirlte Quark, der hat also da die Leute fast über die gesamte Länge eines normalen Spiels gefesselt. Und insofern war das natürlich eine sehr skurrile Geschichte.
Ja, mit der Kamera, darüber würde ich gerne sprechen, wie das eigentlich für Sie ist, nicht nur vor einem Mikrofon zu sitzen, sondern auch vor einer Kamera, oft in Nahaufnahme. Was bedeutet Ihnen die Kamera?
Ich habe keine Angst vor Kameras. Ich packe da auch mittlerweile keine, bis auf Ausnahmefälle, keine Nervosität. Aber ich möchte mir das Ergebnis nicht gerne ansehen. Das heißt, ich kann mit Fug und Recht von mir behaupten, dass ich mich selbst noch nie im Fernsehen gesehen habe.
Das glaube ich nicht.
Doch, das ist so. Also ich liebe auch deshalb Live-Sendungen, denn die passieren genauso, wie sie gerade sind. Und man kommt schon gar nicht in Versuchung, sich das danach anzuschauen. Bei aufgezeichneten Sendungen ist es so, dass schon, wenn die am nächsten Tag beim Redakteur quer über den Gang zu hören waren, habe ich gesagt, kannst du bitte die Tür zumachen oder kannst du es bitte leiser machen? Ich mag das nicht. Ich bekomme dann auch Komplexe. Ich sage dann, ach, guck mal, wie blöd ich da gucke und was habe ich da wieder an und guck mal, der Bauch und wie gehst du denn da wieder? Und das möchte ich alles gar nicht.
Aber gehört nicht auch ein gewisses Rollenverständnis und auch ein bisschen Schauspiel zur Marke Jauch?
Och, weiß ich gar nicht. Also ich meine, gut, bei Wer wird Millionär wird mir das natürlich partiell abverlangt, wenn ich mit den Kandidaten spreche. Aber das ist alles nicht so weit von meinem tatsächlichen Denken, Fühlen, Handeln entfernt. Also ich bin da relativ dicht bei mir.
Fernsehgeschichte haben Sie ja auch mit Stern-TV geschrieben. Paradebeispiel für Infotainment. Auch hier waren Sie 20 Jahre, 891 Ausgaben, habe ich gelesen. Wie haben Sie diesen Spagat zwischen öffentlich-rechtlichem und Privatfernsehen, wie haben Sie den so lange hingekriegt?
Der war immer mein Traum, denn ich mag das öffentlich-rechtliche Fernsehen oder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil ich ihn für wichtig halte, weil ich glaube, dass auch mit Blick auf unsere Vergangenheit das eine sehr weise Entscheidung war, diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu etablieren, der ja eigentlich auch mal gedacht war als staatsferner Rundfunk. Dass das nicht immer geklappt hat, ist eine Schwäche, aber die kann man vielleicht hier und da verzeihen. Gleichzeitig fasziniert mich die Angriffslust der Privaten. Sender, die kommerziellen Veranstalter, die in erster Linie darauf gucken, was interessiert die Leute, wie kann man sie auch emotional faszinieren. Das habe ich immer zu vereinigen versucht, so wie ich mit Stern-TV auch versucht habe, was damals als IGIT galt, Information und Unterhaltung zu verbinden. Aus so einer Sendung wie Stern-TV so eine Art TV-Wundertüte zu machen. Und das funktioniert ja bis heute. 2 Stunden dauert die Sendung. Ich habe einen ganz tollen Nachfolger gefunden mit Steffen Halaschka. Das habe ich sogar in Teilen auch versucht, als ich den Polit-Talk bei der ARD gemacht habe, dass ich im Grunde die Angriffslust der Privaten, und da war mein Ehrgeiz, ich wollte junge Leute für Politik interessieren und ich wollte die Quote nach oben kriegen, dass mehr Menschen nach dem Tatort dranbleiben und nicht abschalten, wenn es darum geht, ach, da sitzen ja wieder nur Politiker rum, weil ich Politik ungeheuer spannend finde.
Ich schlage vor, wir haben Mut zur Lücke und reden noch über anderes als Fernsehen. Außerdem ist mal wieder Zeit, Herr Jauch, für Ihre Musikmoderation. Haben Sie ausgewählt heute für unsere Sendung zum Beispiel Lady Gaga?
Ja, weil ich zuweilen ein Faible für Kitsch habe. Und diesen Titel finde ich derart kitschig, wenn man auch die jeweiligen YouTube-Videos dazu sieht. Den Film dazu habe ich übrigens gar nicht gesehen, ist ja aus einem Film. Und dieser Kitsch hat mich, weil er so dick aufgetragen ist, der hat mich irgendwie angerührt. Das ist so ein Lied, das drehe ich tatsächlich im Moment etwas lauter. Aber das ist tatsächlich nichts für den Rest meines Lebens. In 2 Jahren drehe ich es vielleicht weg, aber im Moment kann ich mich daran freuen.
Lady Gaga und Bradley Cooper mit Shallow auf der von Günther Jauch ergänzten Playlist im Deutschlandfunk Kultur. Der Kurfürst von Potsdam, das ist einer der Spitznamen von Günther Jauch, weil er sich sehr stark für den Wiederaufbau der historischen Stadt engagiert, den Wiederaufbau des Stadtschlosses, des Fortuna-Portals. Er hat Spenden gesammelt für die Neptungrotte in Sanssouci und das Belvedere auf dem Pfingstberg und vieles, vieles mehr. Herr Jauch, warum liegen Ihnen diese Bauten so sehr am Herzen?
Potsdam hat mich fasziniert. Ich habe das gesehen, das allererste Mal am 24. Dezember 1989. Da bin ich über Teltow, Berlin-Teltow, mit dem Auto meines Vaters und zusammen mit meiner Frau eben nach Potsdam gefahren. Ich kannte es überhaupt nicht. Und Potsdam, da war der Braunkohlegeruch natürlich, da war das holländische Viertel, bei dem 9 von 10 Häusern so zerstört waren, dass man nicht mehr drin wohnen konnte. Sie konnten vom Keller bis zum Dach durchschauen und den Himmel sehen. Es waren die Terrassen von Sanssouci von Raureif bedeckt, kein Mensch zu sehen, weil am 24. Dezember die Leute natürlich alle mit sich selber beschäftigt waren. Und da bin ich durch diese auf den Straßen wenig Autos, wenig Menschen, bin ich durch diese Stadt gegangen und war total fasziniert. Und habe zu meiner Frau an dem Tag noch gesagt, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hier würde ich gerne mal leben. Mhm. Und da hat sie nicht widersprochen. Dann haben wir dieses Projekt sehr schnell, sehr stark vorangetrieben. Ja, jetzt wohne ich schon länger in Potsdam als sonst an irgendeinem Ort in meinem Leben.
Aber warum ist Ihnen gerade die historische Rekonstruktion so wichtig?
Also es gab da tatsächlich Häuser und Bauten, bei denen klar war, und das haben einem unter anderem Statiker auch so vorgerechnet, wenn das jetzt noch 3 oder 4 Jahre so steht, dann fällt das in sich zusammen und ist dann für immer unwiederbringlich verloren. Und was die Potsdamer Mitte angeht, das war ja eine einzige Brache. Also das war ursprünglich mal einer der schönsten Plätze Europas und da war nichts, da war buchstäblich nichts. Eine Blechbüchse stand da, die den Theaterstandort markierte. Dann habe ich überlegt, wie kann man diese Mitte irgendwie vielleicht doch wiederherstellen, von der die ganzen älteren Potsdamer immer noch so geschwärmt haben und die man ja auch auf Bildern sich anschauen konnte. Und dann war meine Idee, dieses Fortuna-Portal, also der Eingang zum Stadtschloss, das ganz alleine wieder herzustellen. Das kostete damals 8 Millionen Mark. da habe ich insofern zu einem Trick gegriffen, dass ich gesagt habe, ich muss da irgendjemanden finden, der was mit Bauen zu tun hat. Und dann habe ich tatsächlich einen Werbevertrag unterschrieben mit der deutschen Zementindustrie. Zementindustrie, es durfte aber kein Krümelchen Zement da verwandt werden sollen. Ich wollte, dass es mit Ziegeln, genauso nach den alten Bauplänen wie früher wieder aufgebaut wird. Und das hat alles ganz gut funktioniert. Und dann stand auf einmal dieses Portal mitten auf dem Platz und alle Touristen, die gekommen sind, haben gesagt, was soll denn dieses seltsame Portal hier? Hier ist ja sonst nicht. Ja, da war mal ganz was. Ach, da war was. Was war denn da? Und dadurch entstand dann eine immer größere Sehnsucht, dass dieser Platz mal wieder so werden sollte, wie er ist. Und heute ist es fast schon komplett gelungen.
Wenn Sie ein Verfechter moderner Architektur wären, meinen Sie, die Leute wären Ihnen auch gefolgt, eben weil Sie Günter Jauch sind?
Das weiß ich nicht, aber ich gebe zu, dass ich mich zuweilen dabei erwische, so Prinz Charles-haft, was Architektur angeht, daherzukommen. Ich merke, dass doch moderne Architektur interessanterweise auch von den Baustoffen her, also dann oft nach 2-3 Jahren so schrecklich aussieht, weil sie vergessen haben, die Dächer überstehen zu machen. Dann läuft der Regen da immer runter, dann ist sofort alles wieder kaputt, der Putz blättert ab und diese ewigen Zinkblech-Varianten. Also es gibt tolle moderne Architektur. Ich sehe die ganz oft zum Beispiel in Südtirol. Interessanterweise, wer nach Singapur geht, sich da die Hochhäuser anschaut, unfassbar schöne und tolle Häuser. Das ist aber irgendwie nicht bis nach Deutschland durchgedrungen, ist zum Teil auch nicht Potsdam. Ich bin jetzt nicht so ein ewiger historisierender Mensch und ich bin schon gar keiner, der also so ein Disneyland wieder aufbauen möchte. Aber ich finde, in der Architektur, speziell wenn es um zerstörte Bauten geht, da Maß und Mitte zu finden, ist immer wieder eine faszinierende Aufgabe.
Sie haben das Geld über Werbeverträge reingeholt, aber Sie sollen auch ein gewiefter Spendeneintreiber sein. Also geben erstmal selbst eine große Summe und bringen die anderen damit in Zugzwang.
Ja, das versuche ich, aber das gelingt nicht. Das gelingt nicht immer. Da haben die Deutschen leider nicht die Tradition von Amerikanern, die ja wahnsinnig großzügig sind und wo also Spenden einfach mit dazugehört. Da ist jeder mit dabei. Also ich habe es dann oft verzweifelt versucht, indem ich gesagt habe, pass auf Leute, wir brauchen jetzt in 3 Monaten, müssen wir so und so viel Geld zusammenkriegen. Ihr als Förderverein seht mal zu, was ihr zusammenbekommt und ich lege euch dann am Ende genau den Betrag nochmal drauf. Und das hat im Allgemeinen nicht so gut funktioniert. In Deutschland wartet man darauf, dass der Mäzen das bitte nach Möglichkeit alles bezahlen soll. Und dann soll es einfach Geld vom Himmel regnen. Kein sehr schöner Zug, wie ich finde. Aber wenn man was bewegen will, muss man einfach erstmal selber in die Bütt steigen und davor legen.
Sie leben ja jetzt seit über 25 Jahren in Potsdam. Warum ist das für Sie ein guter Ort?
Es ist da sehr grün. Es gibt da viel Wasser. Auch die brandenburgische Landschaft drumherum, die ja karg ist, sandige Böden, viele Kiefern, viele Birken, gelegentlich auch kleine Hügel, gefällt mir sehr gut. Die Nähe zu Berlin ist natürlich schön. Ich sehe gegenüber so Bedienstetenhäuser des Hofes, die auch so im holländischen Stil errichtet worden sind. Das Marmorpalais am Heiligen See, die Glienicker Brücke ganz in der Nähe, Humboldt, der wirklich viel gesehen hat von der Welt, wurde mal gefragt, wo es denn für ihn am schönsten gewesen sei. Und da sagte er, der Blick von der Glienicker Brücke, also auf der einen Seite das Babelsberger Schloss, auf der anderen Seite die Heilandskirche in Sacro, sei für ihn die schönste Aussicht der Welt gewesen. Da ist was dran.
Herr Jauch, bei Wikipedia gibt es einen Stammbaum der Familie Jauch, habe ich mitgebracht. Mhm. Ein Riesending. Wer ja. oder was erkennen Sie darauf?
Ja, hier ganz unten stehe ich, da drüber mein Vater und daneben mein Onkel, Günter Jauch, Oberleutnant, geboren 1919, nach dem bin ich benannt und gefallen 1942 in Russland. Und vor kurzem bekam ich einen Brief vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, die mir sagten, dass man die Gebeine meines Onkels gefunden hat in Russland und dass man sie auf dem größten deutschen Soldatenfriedhof außerhalb Deutschlands bestattet hat. In Russland, in der Nähe von St. Petersburg. 75.000 Menschen liegen allein auf diesem Friedhof. Mein Vater selbst ist schwerst verwundet aus dem Krieg zurückgekommen und diese schweren Kriegsverletzungen haben auch dazu geführt, dass er für meine Begriffe viel zu früh gestorben ist. Ich erzähle das deswegen immer, um auch Nachgeborenen zu erklären, dass Hitler und das Dritte Reich gar nicht so weit weg sind. Also meine Kinder zum Beispiel haben den Großvater gar nicht mehr kennengelernt, weil er eben zu früh gestorben ist, was letztlich auch mit diesen körperlichen Schäden aus dem Krieg zu tun hat. Und so wirkt eigentlich diese Zeit in immer weiteren Generationen nach und wird, glaube ich, noch sehr lange dauern. Und das sieht man ja auch. Man sieht es in deutschen Städten, man sieht es in Familien, man sieht es in den Diskussionen, man sieht es politisch, was jetzt da gerade alles wieder aufploppt. Also das ist noch lange nicht vorbei und ist vor allen Dingen nicht bewältigt. Mit dieser Bewältigung, mit dem Begriff Bewältigung habe ich auch immer ein gewisses Problem.
Einer ihrer Großväter soll die Geburtsurkunde von Karl Marx unterschrieben haben.
Das stimmt, das habe ich auch erst vor ein paar Jahren erfahren, als jetzt Karl Marx da hier seinen 200. Was war es denn dann? Geburtstag, glaube ich, hatte, durfte ich in Trier dann nochmal zusammen mit SPD-Granden, die sich da zu dessen Ehren versammelt hatten, durfte ich die Geburtsurkunde nochmal vorlesen. Der war damals zweiter Bürgermeister von Trier und deswegen hatte er diesen Job.
Ich habe mich gefreut, dass Sie auch Musik von Udo Jürgens mitgebracht haben. Der ist nämlich in meiner Familie ein wirklich generationenverbindender Musiker. Ist das bei Ihnen auch so?
Meine erste Platte, die ich überhaupt hatte, war von Udo Jürgens, war auch ein blödes Lied, eigentlich Geh vorbei hieß das. Ich weiß gar nicht, warum mir das damals gefallen hat. Und als ich 14 Jahre alt war, gab Udo Jürgens bei Wertheim an der Schlossstraße in Berlin eine Autogrammstunde. Und da bin ich hingefahren und da wurde gerade umgebaut. Und da ist eine riesige Wand zusammengebrochen. Und es gab 14 Verletzte. Die kamen ins Krankenhaus. Und ich war leider nicht verletzt, denn die Verletzten wurden von Udo Jürgens besucht, ich aber nicht. Habe ich mich schriftlich bei ihm beschwert, um eine Autogrammkarte gebeten. Das dauerte, glaube ich, ein halbes Jahr. Dann kam tatsächlich die Autogrammkarte und als ich ihn später mal darauf ansprach, musste er sehr lachen. Er war damals natürlich schon ein absoluter Superstar. Und ich habe ein Lied ausgesucht, was nie ein Hit von ihm war. Und muss dazu erzählen, er wurde ja oft eingeladen, wenn irgendwie Firmen Jubiläen hatten und wenn also einflussreiche Leute, wir leisten uns jetzt mal Udo Jürgens. Und dann wollen sie natürlich immer die Kracher hören mit 66 Jahren und 17 Jahren blondes Haar etc. Und er hat immer Wert drauf gelegt, dass das Lied vom gekauften Drachen gespielt wurde, dass er das singen konnte. Und damit spiegelte er den Leuten im Grunde, dass sie zwar erfolgreich waren im Leben, aber dass sie sich nicht genügend um ihre Familie, insbesondere um ihre Kinder, gekümmert haben. Und da sah ich manche dann zuweilen sehr betroffen da sitzen, irgendwelche Magnaten oder Inhaber von Firmenimperien, denen er da diesen doch relativ bitteren Spiegel vorgehalten hat.
Ein Kieselsteinweg führte mich zu dem Haus. Das Licht fiel auf englischen Rasen. Auf seidenem Teppich stand ich im Portal. Vor Gemälden und wertvollen Vasen. Dann zeigte der Hausherr voll Stolz den Besitz. Was Sie sehen, gehört mal meinem Kleinen. Dieses Haus, die Fabrik, nur für ihn. Tue ich das, dafür lebe ich, ich hab nur den einen. Während er so erzählte, mit dem Glas in der Hand, sah niemand den Kleinen, der im Türrahmen stand. Als er anfing zu reden, war es plötzlich ganz still. Denn er sagte, Papa, ich weiß nicht, ob ich das will.
Ich will mit dir einen Drachen bauen, mit dir einen Drachen bauen. Für sowas hast du niemals Zeit. Ich will mit dir einen Drachen bauen, mit dir einen Drachen bauen. Denn ein gekaufter Drache fliegt nicht mal halb so weit.
Udo Jürgens, der gekaufte Drachen. Es gibt ein wunderschönes Video bei YouTube von seinem letzten Konzert 2014 in Zürich mit diesem Lied auch. Herr Jauch, wer hat mit Ihnen Drachen gebaut?
Ja, mein Vater war nicht so der große Drachenbauer. Der hat mit uns viel gespielt, Kartenspiele, Würfelspiele. Meine Mutter hat nicht gerne gespielt, aber dann war ich eben in der Jugendgruppe. Ich habe ansonsten 30% des Tages eigentlich immer mit Fußballspielen auch verbracht. Da war ich dann schon unter Leuten. Also ich kann mich nicht beklagen. Ich habe mich zwischendurch auch gelangweilt. Ich denke, manchmal Kinder sollten sich heute mehr langweilen. Das gehört dazu, auf dem Mäuerchen sitzen. Und einfach nur
Ameisen angucken.
Ja, und sagen, oh, mir ist so langweilig. Aber das schadet nicht.
Was bedeutet Ihnen eigentlich Familie?
Ach ja, das ist jetzt schwierig. Das hört sich dann so klischeehaft an, wenn man darauf antwortet. Wenn Sie viel zu tun haben, wenn Sie speziell auch in den Medien unterwegs sind, dann tritt natürlich Familie zwangsläufig in den Hintergrund. Das ist bei vielen Leuten, die sehr viel arbeiten. Insofern habe ich meine Kinder sicherlich auch weniger gesehen, als es denen und mir gut getan hätte. Zumindest in der Phase, in der sie klein waren. Da kann man dann einiges ausgleichen zwischendrin. Und insofern, ja, ich kann allen nur raten, dass also die Zeit, wenn Kinder klein sind, die kommt tatsächlich nicht mehr zurück. Deswegen stürzen sich ja manche dann begeistert auf Enkel.
Sie haben schon mehrfach im Gespräch Ihre Frau erwähnt, Thea Sieler, jetzt die Töchter, zwei leibliche, zwei Adoptivtöchter. Viel mehr weiß man darüber nicht. Sie haben diverse Gerichtsverfahren angestrengt, etwa als es um die Bilder von Ihrer Hochzeit ging oder um die Veröffentlichung der Vornamen Ihrer Adoptivtöchter. Warum haben Sie sich dazu entschlossen, Ihr Privatleben mit allen juristischen Mitteln zu schützen und zu verteidigen?
Ja, weil das von Anfang an auch der Wunsch meiner Frau war, weil es gar keinen Anlass gibt, dass die Kinder in den Medien vorkommen, es sei denn, sie gewinnen bedeutende Tennisturniere oder machen durch irgendein Wahnsinns-Startup auf sich aufmerksam. Aber ansonsten gibt es keinen Grund, die eben in die Öffentlichkeit zu zerren. Das möchten die auch nicht. Ich möchte es auch nicht. Insofern finde ich, sollte man das akzeptieren. Ich stehe ja ansonsten für alle Auskünfte, was mich angeht, gern zur Verfügung.
Aber wie ließ sich das im Alltag realisieren? Also mit Bodyguards für die Kinder?
Nein, ich habe noch nie in meinem Leben irgendeinen Bodyguard gehabt. Ich finde das immer relativ albern, wenn insbesondere Männer, die sich noch wehren können.
Ja, nicht für Sie, aber für die Kinder. Also
nein.
Wie haben Sie die abgeschirmt?
Nein, gar nicht. Hm. Die Kinder sind in ganz normale Schulen gegangen, die haben ganz normale Verkehrsmittel benutzt, auf die wurde nicht besonders aufgepasst, aber sie gehörten nicht in die Öffentlichkeit, so wie ja alle anderen Kinder dann auch nicht in der Zeitung stehen. Und das habe ich konsequent verfolgt, das mache ich bis heute noch, weil ich tatsächlich nicht einverstanden bin, insbesondere mit diesen sogenannten gelben Blättern. Ich nenne die immer die gelbe Pest, die also nur dummes Zeug verbreiten, dann immer ein Fragezeichen hinter alles machen, wenn ich ein Weingut übernehme, ob ich auf irgendwelche Alkoholprobleme dann jetzt zurollen würde etc. Also das ist wirklich was ich konsequent verfolge und denen versuche ich das Leben tatsächlich immer so schwer wie möglich zu machen.
Unsere Interviewanfrage, die haben Sie selbst sehr schnell beantwortet, kein Management dazwischen?
Nein.
Machen Sie das immer so?
Ja. Ich habe keinen Bodyguard und habe auch nie irgendwie einen klassischen Manager gehabt. Das spart viel Zeit.
Wir haben gerade schon über den, ja, so ein bisschen auch Romantiker Günther Jauch gesprochen. Romantisch klingt es ja auch, wenn man einen Weinberg besitzt mit einem schlossähnlichen Haus, vielleicht einem Oldtimer im Hof. Sie haben 2010 mit Ihrer Frau das Weingut von Otegraven an der Saar gekauft.
Ja.
Wie kam das dazu?
Meine Oma ist eine Geborene von Otegraven. Das Weingut gehörte also zur Familie und war nur, weil mein Großonkel und meine Großtante, die das Gut bewirtschafteten, da war ich als Kind sehr viel zu Besuch. Und die Ehe blieb aber kinderlos von den beiden. Und als 1968 der Großonkel dann starb, bin ich auch nicht mehr so gerne hingefahren, weil die Großtante mir immer schnell und gerne einen Besen in die Hand gedrückt hat oder so ein Rasenmäher, wo ich dann 3000 Quadratmeter Rasen erstmal kürzen musste. Und dann bin ich 40 Jahre nicht mehr auf dem Weingut gewesen. Die Großtante hat den Großonkel um 30 Jahre überlebt und hat dann aus ihrer Familie eine Großnichte adoptiert und die hat das Gut bekommen. Und damit war es das erste Mal seit über 200 Jahren aus der direkten Familienlinie draußen. Das ging 15 Jahre so und dann erreichte mich das Gerücht, als ich dann eben 40 Jahre nicht mehr da war, dass das Gut verkauft werden soll. Und da habe ich mich dann eben wieder dran erinnert, zu meiner Frau gesagt, wusstest du eigentlich, wir gab mal ein Weingut bei uns in der Familie und ich war da ewig nicht mehr und es soll angeblich verkauft werden. Und dann haben wir Kontakt aufgenommen und sehr nette Eigentümer, die dann gesagt haben, ja, lass wir doch mal drüber reden. Und das Lustige war, die wollten es eigentlich nicht verkaufen. Und ich wollte es eigentlich auch nicht kaufen. Mhm. Ich hatte so viel zu tun, hatte so viel an der Backe zu der Zeit. Ich hätte das gar nicht machen können. Und die konnten sich ganz schwer davon trennen. Und dann sind wir jahrelang so umeinander rumgeschlichen. Wollen Sie es denn wirklich immer noch verkaufen? Ja, ja, sagten die. Ja, wollen Sie es denn immer noch kaufen? Fragten die mich. Ja, ja, sagte ich. Und dann haben wir aber irgendwann mal, nachdem ein paar Jahre rum waren, haben wir gesagt, so, jetzt müssen wir mal hier vernünftig werden. Und sie wollten es ja dann am Ende auch verkaufen und dann...
Kannten Sie sich mit Wein aus?
Null, gar nicht. Hm. Ich hatte keine Ahnung von Wein. Ich habe auch sehr spät erst überhaupt Wein getrunken. Habe bis 30 gar keinen Alkohol getrunken, weil nicht aus Tugendhaftigkeit, sondern weil er mir nicht geschmeckt hat. Und ich habe das alles dann erst lernen müssen.
Der Kanz... Wie heißt der? Kanzimmer?
Der Kanzimmer, ja.
Der Kanzimmer Altenberg hat eine extreme Steillage. Angeblich die steilste Europas. Was bedeutet das für die Arbeit in so einem Weinberg?
Ja, das geht alles nur mit Handarbeit. Im Grunde so, wie das seit 500 Jahren gemacht wurde. Sie können mit keiner Maschine in diesen Berg reingehen. Sie können ihn nicht künstlich bewässern. Das ist ein Monument, ist eine der Spitzenlagen in Deutschland, was deutschen Riesling angeht.
Nur und Riesling?
Ausschließlich Riesling. Wir machen ausschließlich Riesling, den allerdings von ganz trocken bis restsüß, also es gibt Kabinette, die schon so leichte Restsüße haben, Spätlesen, Auslesen, Bärenauslese, Trockenbärenauslese, Eiswein, wenn es tatsächlich mal kalt genug ist.
Und da haben Sie einen Kellermeister, eine Kellermeisterin?
Ein Kellermeister, ja, und haben einen Verwalter und dann haben wir ein Sekretariat. Insgesamt 6 Angestellte, die habe ich damals so mit übernommen. Und die sind alle heute immer noch da.
Wie war der letzte Jahrgang und wie wird vor allen Dingen der nächste nach diesem warmen Winter?
Das kann man noch nicht sagen. Wie der nächste Jahrgang wird, muss man erst mal sehen, kommt es zur Rebblüte. Dann hat es zum Glück sehr viel geregnet jetzt in diesem Winter. Aber gefürchtet sind die Fröste im Mai. Dann kann alles noch mal kaputt gehen, wie es überhaupt während des ganzen Jahres immer passieren kann, dass entweder durch Schädlinge oder durch Hitze oder durch Pilzdruck, wenn es zu warm und gleichzeitig zu feucht ist, kann eine ganze Ernte mal sehr schnell weg sein. Mhm. Und das ist das Spannende. Man ist absolut abhängig von der Natur. Man ist auf dem Dorf. Das ist schön, wenn die Nachtigallen in den Hecken singen, wenn man dann bei einer kleinen Spätlese auf der Terrasse sitzt und die Sonne untergeht. Aber es ist vor allen Dingen tatsächlich sehr, sehr viel Arbeit. Macht aber Freude.
Sie wollen ja auch damit in die Top-Liga. Wo stehen Sie derzeit?
Ja, also wir sind Mitglied im Verband der Prädikatsweingüter, sind da Gründungsmitglied von 1910. Das umfasst im Allgemeinen so die 200 anerkanntesten, insbesondere Riesling-Weingüter. Und ich würde sagen, wir sind da unter den Top 50.
Und obwohl es schon bei Aldi Günther Jauch Wein gab, fertigen Sie den in der Spitzengastronomie.
Der hat aber tatsächlich nichts mit unserem Weingut zu tun.
Der Aldi-Wein.
Ja. Mhm.
Und aber in der Spitzengastronomie scheint das ganz gut zu laufen. Haben Sie sich auch bei Tim Raue vorgestellt?
Nein, der war schon immer ein Anhänger unserer Weine und hatte die insbesondere als gereifte Rieslinge schon sehr lange auf der Karte.
Er führt jetzt als Koch die Villa Kellermann in Potsdam. Das ist Ihr neuester Coup. Sie haben dieses Traditionshaus auch vor ein paar Jahren gekauft, komplett sanieren lassen und jetzt vor ein paar Monaten darin ein Restaurant eröffnet. Gleich ausgezeichnet Günter Jauch als Gastronom des Jahres. An welchen Entscheidungen sind Sie bei diesem Projekt beteiligt?
Ja, also diesen Gastronom des Jahres, den sollte man wirklich nicht zu hoch hängen, denn ich bin kein Gastronom. Mit diesen Federn sollte ich mich wirklich nicht schmücken. Ich habe es ermöglicht, dass an einem sehr schönen Ort eine sehr verwunschene und zuletzt 10 Jahre leerstehende Villa tatsächlich zu einem schönen Ort geworden ist, wie ich finde, mit einer tollen Einrichtung, mit einer prima Küche, sodass man sich da wirklich sehr wohlfühlen kann. Und ich wollte vor allen Dingen, weil es am Ufer des Heiligen Sees liegt, ich wollte das wieder zu einem öffentlichen Ort machen. Da sind alles Privathäuser und man kommt eigentlich an der Seite an das Ufer nicht ran. Und da habe ich gedacht, da kann dann eigentlich jeder hin und kann dann das eben auch genießen. Das war für mich der Sinn der Sache. Aber vermuten Sie bitte hinter mir noch nicht einmal ansatzweise einen auch nur halbwegs begnadeten Koch.
Was mögen Sie denn an Restaurants und was nervt Sie, wenn Sie essen gehen?
Interessanterweise nerven mich oft Kleinigkeiten. Sie glauben gar nicht, wie oft Sie zu tief an einem Tisch sitzen und das dann unbequem ist. Sie glauben gar nicht, wie oft es zu laut ist in einem Restaurant. Da können Sie zu zweit noch hingehen, aber ansonsten überall Glas, Beton, Holz und nichts dämpft dann irgendwie den Lärm. Und wenn Sie da zu viert oder zu sechst hingehen, können Sie sich eigentlich nur noch mit Ihrem direkten Nebeneinander unterhalten. Ja, Service ist eine Kunst. Ich bewundere alle Leute, die in der Gastronomie nicht nur gut kochen können, sondern die einen perfekten und guten Service haben. Man soll sich da wohlfühlen, es soll gemütlich sein, soll das Auge auch ansprechen, es soll nach Möglichkeit nicht ziehen. Sind auch so Dinge. Also man kann bei einem Restaurant jenseits vom reinen Essen, kann man schon sehr viel falsch machen.
Können Sie selbst dort entspannt hingehen?
Schwerlich. Schwerlich, mittlerweile dann schon. Aber klar, man hat einen etwas irrlichternden Blick in dem Moment und schaut immer, klappt alles und fühlen die sich wohl.
Und die Gäste haben wahrscheinlich auch einen irrlichternden Blick und gucken, ist er da oder nicht?
Nein, das glaube ich nicht. Ich bin ja nicht so der klassische Patron, der da also mit der Kochschürze kurz mal bei den Gästen vorbeischaut.
Herr Jauch, der letzte Song dieser Stunde kommt nochmal von Ihrer Playlist, Dire Straits, Brothers in Arms vom legendären Album Sultans of Swing. Warum?
Ja, Mark Knopfler singt ja da und spielt auch auf seine legendäre Art die Gitarre. Das ist für mich so ein Lied, da merken Sie, wie einer fast beiläufig singt und trotzdem mit ungeheurer Intensität, wie sich in diesem Lied eine Melancholie, eine Trauer, eine Sehnsucht ausdrückt. Es ist für mich eines der schönsten und berührendsten Lieder, die ich kenne.
1985 geschrieben, während des Falklandkrieges, wird oft auch als Antikriegslied beschrieben.
Richtig, ja.
Enden wir jetzt so melancholisch unsere 2 Stunden?
Ja, warum nicht?
War schön, dass Sie bei uns waren. Dankeschön.
Danke, es war mir ein großes Vergnügen.